Du hast ganz neu einen alten Garten und gar keine Ahnung von grünen Dingen? Keine Panik, wir helfen dir beim Strukturieren.
Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach natürlich Gärtnern, der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreundinnen und alle, die es noch werden wollen. Sabine, wir machen jetzt aus alt neu. Man hat ein altes Haus gekauft und zum Haus gehört ja meistens auch ein Garten. Da ist meinetwegen eine wilde Wiese, irgendwo blüht ein bisschen was rum, es wachsen hier und da so ein paar knorrige Obstbäume. Wo fange ich denn da an?
Ja, das ist ein Thema, das kam ja aus unserer Hörerschaft, weil mich mindestens zwei Leute direkt angeschrieben haben, oh, das Thema und so, das wäre doch mal was. Und kommt auch immer in unserer Beratungshotline auch immer wieder. Also das Schöne ist, erstmal Entwarnung, ausatmen, weil, genau, erstmal muss man gar nicht so viel machen. Das ist aber wahrscheinlich das Schwierigste, wenn man so ganz, also manche sind ja so, haben zwar keine Ahnung, aber sind so ganz euphorisch und das sind mir auch die Liebsten, weil das ist einfach klasse. Aber so ein Garten ist keine leere Leinwand, die ich nach meinem Geschmack einfach so bemale, sondern ich sollte erstmal gucken, was sind denn da vielleicht für alte Schätze verborgen in diesem Garten? Also tolle alte Obstsorten vielleicht, irgendwelche eingewachsenen Stauden, die nur ein bisschen Platz brauchen, robuste Gehölze oder Pflanzen, die genau an diesem Standort seit Jahrzehnten wunderbar klarkommen. Deshalb macht man zuerst eine Bestandsaufnahme. Was ist denn da? Was wächst wo? Wo gab es vielleicht mal Beete? Welche Wege und Mauern sind noch vorhanden? Wo ist Sonne? Wo ist Schatten? Ganz, ganz wichtig. Und am besten macht man auch ein paar Fotos davon. Übrigens gibt es auch die Neudorf-App und die hilft beim Erkennen von Pflanzen. Also nicht nur beim Erkennen von Schadbildern, sondern die erkennt Pflanzen. Und bitte Geduld haben. Der Garten, wenn ihr den im Herbst übernehmt, dann wisst ihr nicht, was da für Zwiebelblumen vielleicht rauskommen und so. Also erstmal abwarten.
Okay, das kriege ich, glaube ich, hin. Sabine, wie finde ich denn raus, was bleiben darf? Also wenn ich jetzt nur eine wilde Wiese sehe und hier und da ein Staudenbeet erahnen kann, wie gehe ich das denn an?
Das beste Prinzip finde ich, wie auch meistens im Leben bei schwierigen Aufgaben, Stück für Stück.
Stück für Stück,
okay. Eins nach dem anderen. Also erstmal vielleicht den Bereich ums Haus sich vornehmen. Da, wo ich aus dem Wohnzimmer oder aus meinem Lieblingszimmer genau auf den Garten gucke, vielleicht den Bereich erstmal nehmen. Oder rund um die Terrasse oder dahin, wo eine Terrasse hin soll. Also nicht alles auf einmal, sondern ja. Und dann vorsichtig das entfernen, was da ist. Also irgendwelche wilden Brombeeren, Unkraut, wenn man es denn identifizieren kann, das erstmal wegmachen. Also nicht praktisch den Tiefbauer kommen lassen und sagen, hier mach mal platt. So, sondern ja, erstmal das grobe Unkraut wegmachen. Es kommt auch auf die Saison an, wenn du es wirklich im Herbst, Winter machst. Manche Stauden sind ja im Winter gar nicht zu sehen. Die sind eingezogen, vertrocknet oberirdisch, aber die kommen im nächsten Frühjahr wieder. Und das wäre schade, wenn du die verpasst.
Wir haben ja jetzt einen sehr heißen, trockenen Sommer hinter uns, ne? Hat ein bisschen Schaden angerichtet. Kann mir denn die Trockenheit was darüber verraten, welche Pflanzen in meinem alten Garten vielleicht eine Zukunft haben?
Ja, das ja war wirklich total anstrengend für den Garten, aber auch ein ziemlich guter Härtetest. Und in so einem alten Garten weißt du jetzt natürlich, also das, was da überlebt hat, das ist schon mal ziemlich stabil.
Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen?
Guck dir die Pflanzen an, die da sind. Welche Pflanzen sehen gut aus? Sehen die Obstbäume noch richtig gut aus oder haben die total fleckige Blätter? Sind die Äpfel total verschorft? Sehen die Äste so aus, als würden sie gleich runterkrachen? Also da muss man natürlich dann auch überlegen, ob so ein Obstbaum zum Beispiel weg muss. Aber grundsätzlich ist es so, die Pflanzen, die hier schon lange wachsen, die kommen gut mit dem Klima zurecht. Deswegen, ja, sollte man die nicht einfach wegmachen, nur weil sie vielleicht gerade ein kleines bisschen im Weg sind. Und es lohnt natürlich auch unbedingt ein Blick auf den Boden, mein Lieblingsthema.
Der Boden, der gute Boden. Kann man da denn überhaupt was dran verändern? Und wieso ist denn der Boden jetzt genauso wichtig?
Ja, das sehen wir ja überall. Also bei diesen Starkregenereignissen, wie sie immer heißen, ein bisschen komisches Wort, finde ich, Da sieht man sehr genau, zum Beispiel in der Landwirtschaft, auf so einem Bioacker versickert das Wasser viel schneller als auf einem konventionell bewirtschafteten Boden, weil einfach die Biobauern viel mehr auf den Boden achten und da viel mehr Mühe reinstecken. Und das tut uns allen, dem Klima sogar gut, weil das Wasser viel besser an Ort und Stelle versickern kann. Und das kann ich natürlich auch in meinem eigenen Garten machen. Ich kann den Boden verbessern. Es gibt aber jetzt nicht das Zaubermittel, ich streue das einmal aus und dann ist ab dem nächsten halben Jahr alles tutti und super. Das ist auch ein ongoing process, der nie aufhört. Niemals. Und das Zauberwort ist Humus.
Natürlich, wie immer.
Natürlich, wie immer.
Ganz großes Thema.
Entweder eigenen Kompost ausbringen oder irgendwo beschaffen. Es gibt Recyclinghöfe, wo man das abholen kann. Das ist halt ganz wichtig. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und was ich auch super wichtig finde beim neuen Garten, auch wenn es ein Kleingarten ist in der Anlage, eine Bodenanalyse machen lassen.
Also, habe ich mir gedacht, erstmal angucken, wo denn da die Defizite sind, ne? Damit man jetzt nicht irgendwie auf Hauruck da irgendwas draufkippt, was dann im Endeffekt vielleicht sogar einen gegenteiligen Effekt hat von dem, was ich eigentlich möchte.
Ja, genau. Also erstmal gucken, wie sieht's damit aus? Eine Bodenanalyse kann man machen lassen bei den sogenannten LUFAs, also L-U-F-A. Das sind landwirtschaftliche Untersuchungsanstalten in jedem Bundesland. Und die analysieren deinen Boden. Kostet 20 bis 30 Euro. Die analysieren auch den Humusgehalt, wenn man das will. Kostet vielleicht nochmal extra. Aber das sollte man sich gönnen. Ich habe auch schon tatsächlich von Kleingärten gehört, wo einmal die Leute auf einmal nur in Hochbeeten gärtnern dürfen, weil der Boden total verseucht ist mit irgendwelchen Überdüngungsgeschichten oder sowas.
Ach du meine Güte, okay.
Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall und ich weiß dann einfach, was Sache ist im Boden. Finde ich super wichtig.
Kann denn jetzt Mulchen, der gute alte Mulch, kann der auch nochmal helfen?
Auf jeden Fall. Das ist ja auch nichts anderes als organische Substanz. Die kann bestehen aus trockenem Rasenschnitt, aus Unkrautpflanzen, die keine Wurzelunkräuter sind und keine Samen haben, aber auch aus irgendwelchen, wenn ich meinen Kohlkopf ernte, dann bleiben die Blätter, die ich abmache, gleich im Garten als Mulchschicht. Ganz einfach. Also sowas unbedingt. Eine Mulchschicht bremst die Verdunstung und schützt die Wurzeln vor Hitze. Also nichts besser als das.
Wenn ich jetzt so einen alten Garten übernehme, dann steht da ja vielleicht auch noch so ein verlassener Apfelbaum rum. Es kann aber auch sein, dass der so ein bisschen knorrig geworden ist. Wie kann ich denn jetzt so einen alten Obstbaum nochmal retten?
Ja, also vielleicht muss man auch nochmal sagen, auch Obstbäume haben ein Lebensalter. Und irgendwann sind sie alte Greise. Je nach Sorte kann das und Art kann das unterschiedlich sein, aber 80 Jahre ist schon ein gutes Alter für einen Obstbaum und dann muss man auch so realistisch sein und sagen, okay, der ist jetzt wirklich vielleicht durch. Also ich würde ihn erstmal stehen lassen natürlich, gucken, wie treibt er aus, hat er gesunde Blätter, sieht das alles anständig aus, weil so ein alter Obstbaum, das ist ja ein Biotop für sich, ja, da sind ja Insekten drin, da wohnen Vögel und so weiter, also sollte man wirklich ganz, ganz umsichtig sein und nicht einfach weghauen und sagen, na, ich pflanze da einen neuen großen hin und dann passt das schon.
Und wenn der jetzt nur so ein bisschen vernachlässigt ist, aber an und für sich noch ein paar Jahre vor sich hat, wie revitalisiert man denn so einen vernachlässigten Obstbaum?
Ja, da ist ein fachgerechter Verjüngungsschnitt, wie es so heißt.
Das klingt ein bisschen nach Friseur.
Ja, ist ja auch ähnlich irgendwie, man schnippelt jedenfalls. Wenn du richtiger Anfängerin bist, dann ist es schon hilfreich, einen Fachmann dazu zu holen, der dir vielleicht auch einmal zeigt, okay, so wird's gemacht. Vielleicht fragst du mal in so einer Kleingartenanlage in deiner Nähe, so hier gibt's hier jemanden, die haben immer Fachberater, gibt's hier jemanden, der mir mal ein paar Prinzipien zeigen kann oder eine Empfehlung hat für einen, der eben gut Obstschnitt machen kann. Das ist echt ganz, ganz hilfreich. Außerdem sollte man auf den Zeitpunkt achten, wo das gemacht wird. Also die meisten denken, es ist der Winter, aber das stimmt nicht. Es ist auch nicht der Herbst. Es ist das ganz, ganz frühe Frühjahr, nämlich Mitte, Ende Februar.
Ach, da schon?
Ja,
okay.
Genau, also bis der Austrieb kommt, kann man sehr gut schneiden. Der Grund ist, dass ja dann die Vegetationsperiode anfängt, dann steigen die Säfte wieder in den Baum und dann kann er die Wunden ganz gut verschließen. Das kann er im Herbst nicht so gut.
Mhm.
Also das sollte man machen. Wenn man jetzt große Bäume, also große Laubbäume im Garten stehen hat, wie so ein Ahorn, eine Eiche oder sowas, was da auch eigentlich nicht so gut hingehört, dann sollte man auch die Standfestigkeit prüfen, wenn man da Zweifel hat. Weil wenn der beim nächsten Sturm umfällt, ist da auch keinem geholfen.
Gut, wenn ich das jetzt alles abgepitzelt habe, den Verjüngungsschnitt gemacht habe und hier liegen überall Äste und Zweige rum, muss ich das dann alles zum Wertstoffhof bringen und korrekt entsorgen? Oder wie sieht das aus?
Nein. Das ist ja alles wertvolles Material, zum Beispiel zum Mulchen. Aber also du kannst dir einen Schredder natürlich besorgen und das geschredderte Material auf deinen Wegen, auf deinen Beeten ausbreiten. Das ist aber meistens ziemlich viel und auch ziemlich trocken, also zu viel sollte nicht auf die Beete. Du kannst aber eine Benjeshecke machen.
Eine was?
Eine Benjeshecke.
Noch nie gehört.
Mensch, wenn das der Herr Benjes wüsste. Ich glaube, der lebte in oder bei Göttingen und der hat, das ist im Prinzip ist einfach wirklich einfach, der hat das entwickelt und zwar schlägst du Pfosten in den Boden, am besten am Rand des Gartens oder da, wo du vielleicht auch einen kleinen Sichtschutz haben willst. Also große Pfosten von 1,50 vielleicht und schlägst sie in den Boden im Abstand von so 50 bis 80 Zentimetern in zwei Reihen. Am besten so ein bisschen versetzt.
Mhm.
Und zwischen diese Pfosten schichtest du jetzt deine Zweige ein.
Ah, sowas habe ich schon mal gesehen. Das sieht immer ganz toll aus.
Genau, finde ich nämlich auch. Das sackt unglaublich zusammen im Laufe des Jahres, sodass du jedes Jahr wieder was draufpacken kannst. Und die ganzen Tiere im Garten, die finden das natürlich wunderbar. Igel können da nisten und andere Tiere. Also das ist ein tolles Biotop und du kannst es auch als gestalterisches Element natürlich einsetzen oder wie gesagt als Zaun zum Nachbarn. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Passt auch einfach gut zu einem alten Garten. Das darf ja ruhig ein bisschen verwildert aussehen, finde ich jedenfalls.
Finde ich auch. Also diese Benjeshecke, die werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Ja, mach das.
Aber Sabine, wir hatten ja anfangs schon mal die Stauden angesprochen. Was ist denn mit den alten Staudenbeeten? Kann ich die noch retten?
Ja, bestimmt. Also da gibt es bestimmt Stauden, die es noch geschafft haben. Und ja, wie ich am Anfang schon sagte, alles erstmal angucken, was ist da.
Mhm.
Wenn du entdeckst, da okay, da ist was, ich weiß nicht, was es ist, schaufel es ein bisschen frei, also will sagen, nimm das Unkraut weg, lockere den Boden ein bisschen. Vielleicht hilft auch eine Düngergabe, um dem Ganzen auf die Sprünge zu helfen. Und dann wartest du einfach, bis es soweit ist, dass die ins Wachsen kommt und Blüten zeigt. Und dann kannst du ja immer noch entscheiden, willst du die haben oder passt die Blütenfarbe nicht in dein Beetkonzept oder sowas. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Du kannst auch, wenn du Stauden entdeckt hast, die sind dann vielleicht schon ein bisschen sehr, sehr groß geworden, dann werden die oft in der Mitte so kahl und also kriegen einfach trockene, tote Stellen in der Mitte, sieht nicht mehr schön aus, dann muss man sie teilen. Also dann darf man sie teilen. Ja, zum Beispiel bei Astern, Phlox und Taglilien ist das so. Aber das kannst du auch eigentlich ja von Herbst bis Anfang Winter und dann wieder ab Februar bis oder März bis Mai machen, dass du die teilst und entweder verteilst du die Teilstücke im Garten oder verschenkst sie, geht natürlich auch. Was ist noch zu bedenken, wenn Lücken auftreten, also wenn du das Unkraut wegmachst und du siehst, oh, da sind aber ziemlich viele Lücken und es ist Anfang der Vegetationsperiode, dann kannst du natürlich auch Einjahrsblumen, Ringelblumen, Kornblumen und sowas aussehen, um erstmal die Lücken zu füllen,
mhm,
weil du erstmal wissen willst, was kommt da noch. Und dann kannst du, wenn du weißt, was gekommen ist, irgendwann den wunderbaren Gang in die Staudengärtnerei deines Vertrauens machen und da nach Herzenslust einkaufen. Und dann hast du wahrscheinlich irgendwann das gleiche Problem wie ich. Ich kaufe immer zu viel und dann ist kein Platz.
Ja, das kenne ich. Sabine, jetzt kribbelt es wahrscheinlich unserer Hörerschaft schon mächtig in den Fingern. Ne? Wir haben jetzt so viel Input gegeben. Wie verhindert man denn, dass man da dann 10 Baustellen gleichzeitig hat? Das macht dann ja auch irgendwann keinen Spaß mehr.
Ja, genau. Also das ist wirklich schlimm. Also in sich gehen. Und was ich ein ganz gutes Bild finde, ist, wenn du den Garten sozusagen in Zimmer einteilst. Also hier Terrasse und Sitzplatz, hier ist das Staudenbeet, Gemüsebereich und so weiter. Und dann überlegen, was will ich denn eigentlich?
Also wie bei der Inneneinrichtung auch im Haus, ne?
Ja, genau. Was sind meine Bedürfnisse? Wo ist die Seite, wo ich den Sitzplatz haben will? Und früher war das mal der Süden, inzwischen würde ich unbedingt den Westen empfehlen, weil es im Süden hält man es ja im Sommer gar nicht mehr aus. Mhm. Aber all das erstmal wirklich überlegen, was brauche ich? Und dann nach und nach die Sachen angehen. Und ich würde immer vom Haus ausgehend in die tieferen Bereiche des Gartens vorgehen sozusagen. Auch gerne überlegen, braucht man einen großen Rasen?
Das wäre wahrscheinlich bei vielen Menschen das Erste, woran sie denken würden. Ne? Ganz wichtig, ein super, duper, perfekt gepflegter Rasen. Vielleicht auch so eine deutsche Eigenheit. Aber warum ist es denn eher besser, damit ein bisschen zu warten?
Ja, das ist wirklich ein Thema, weil unser Rasen verträgt Trockenheit und Hitze im Sommer nicht. Wir sollten wirklich kein Trinkwasser zum Bewässern des Rasens nehmen und schon gar nicht in der Sommerzeit. Und dann blicke ich im Sommer auf vielleicht 8 Wochen lang auf so eine braune, ausgedörrte Fläche, die begrünt wieder, wenn der Regen kommt. Aber das ist nicht so schön. Und vielleicht habe ich ja Interesse an Alternativen. Also es gibt ja Blumenwiesen, die ich sehen kann. Es gibt die auch einjährig. Dann kann ich immer noch entscheiden, wie viel Rasenfläche brauche ich, aber dann blüht erstmal was.
So ein Thymian-Teppich hattest du neulich mal erwähnt, glaube ich, ne?
Ja.
Dass das eine gute Alternative sein kann?
Thymian, der ist halt, da darfst halt nicht so viel drauf rumlatschen, sage ich mal. Es gibt aber andere Bodendecker, die man nehmen kann, römische Kamille zum Beispiel. Die ist relativ trittfest, also nicht zu oft Fußball drauf spielen, aber man kann drüber laufen und es ist eben kein Rasen und die verträgt die Trockenheit doch deutlich besser als der Rasen.
Also es muss nicht immer der gute, alte, perfekte Rasen sein. Das kann auch mal was anderes sein.
Was ich auch gut finde, ist, wenn man sich am Anfang schon so ein bisschen überlegt, okay, wo sind denn Blickachsen und wo sind auch Wegachsen? Also welche Wege brauche ich? Brauche ich vielleicht so einen kleinen Hinterausgang aus dem Garten auf die Straße? Will ich einmal ums Haus gehen können auf Wegen? Also das sollte man überlegen. Wo möchte ich morgens oder abends sitzen? Und dann kannst du eins der Bereiche nach dem anderen renovieren sozusagen und lässt die anderen erstmal in Ruhe. Die dürfen erstmal noch wild sein. Ja, und immer dran denken, ein Garten muss nicht an einem Wochenende fertig werden und auch nicht an zweien. Das ist ein ongoing process, wie gesagt.
Mhm. Wenn ich jetzt so einen alten Garten übernehme, ist der denn überhaupt ökologisch sinnvoll? Also kann ich da vielleicht auch einfach Dinge mal Dinge sein lassen?
Ja, unbedingt. Da hat sich
Mir fast gedacht.
Genau, ist ja irgendwie auch logisch, oder? Da hat sich ja jetzt schon ein Biotop entwickelt. Da haben Tiere auch kleine Säugetiere übernommen, die da wohnen und so weiter. Und also zumindest für die Leute, die das gut haben können und auch gut finden, die könnten natürlich auch ein paar wilde Ecken bestehen lassen. Die Benjeshecke wäre schon mal ein erster Schritt in Richtung Wildnis sozusagen. Aber alte Gehölze, auch wenn mir vielleicht die Blütenfarbe nicht so gefällt, aber wenn es schon so ein ganz alter, schöner Strauch ist, dann lasse ich den vielleicht doch einfach mal stehen. Also es muss natürlich auch nicht alles so schön aufgeräumt sein. Das wissen wir ja inzwischen. Ich kann Laub an Stellen im Garten ausbringen, auf Staudenbeeten und so weiter. Muss das nicht aus dem Garten liegen, muss das nicht aus dem Garten tragen. Und und all diese Sachen sparen auch im Grunde genommen Arbeit, wenn ich den Garten nicht so doll aufräume, dass er picobello in den Winter geht. Also ja, bitte wild lassen.
Sabine, das war jetzt wieder ziemlich viel Input, sehr viele Informationen. Ich habe versucht, mir die alle zu speichern, habe mir gerade insgeheim auch schon mal einen Platz überlegt für meine Benjeshecke.
Super.
Was hast du denn so an 3 ultimativen, kompakten Tipps, wenn es darum geht, einen alten Garten zu übernehmen und möglichst sinnvoll aufzuhübschen?
Tipp 1, Prio 1, absolut. Erst gucken, dann buddeln. Mhm. Tipp 2, alte Schätze behalten. Es ist nicht alles schlecht, was alt ist. Und erst die groben Arbeiten, dann Beete und Pflanzungen und den Rasen ganz zum Schluss, weil, das hatte ich vorhin nicht gesagt, aber wirklich Rasen ganz zum Schluss. Sonst latscht man immer über den frisch ausgesäten Rasen und das ist ja gar nicht gut. Rasen ganz zum Schluss.
Ja, das wird nicht so viel Sinn ergeben. Okay.
Nein, genau.
Sabine, wenn ich jetzt doch noch irgendwie Fragen habe oder Anregungen, Kritik, Lob, was auch immer, wie kann ich uns erreichen? Vor allen Dingen dich und die Firma Neudorf.
Jawohl, gerne. Ich packe gerne wieder meine direkte E-Mail in die Shownotes und freue mich wirklich über Anregungen, Fragen, Hinweise, Kritik, gerne. Ihr könnt aber auch ins Forum gehen auf neudorf.com. Da beantworten wir auch eure Fragen und über Facebook und Insta könnt ihr natürlich auch Direktnachrichten schicken.
Dann würde ich sagen, ab in den Garten und bis zur nächsten Folge.
Jawohl, gerne.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.